Psycho-Rocker.
Heute im Interview Dr. Corinna Lüttje. Corinna Lüttje studierte angewandte Kulturwissenschaften und entdeckte erst später die Kommunikationswissenschaft für sich. Heute hat sie sich in diesem Bereich einen Namen gemacht und ist unter anderem als Sprecherin, Koordinatorin und Gutachterin in diversen Gesellschaften und Stiftungen tätig. Derzeit lehrt sie als Vertretungsprofessorin Kommunikationswissenschaft an der Technischen Universität Dresden, an der sie auch ein Forschungsprojekt zum Thema Risikokommunikation leitet. Das Gespräch führten Lisa Kuschorek und Jana Schnitz.
Naturkatastrophen wie Sturmfluten, Tsunamis, Vulkanausbrüche oder Erdbeben sind eine permanente Bedrohung. Solche Naturgefahren benötigen eine spezielle Kommunikation, die sogenannte Hazard-Kommunikation. Frau Lüttje, was genau ist das Ziel der Hazard-Kommunikation?
Beim Hazard geht es ja vor allen Dingen um die Identifikation dieser Naturgefahr und den Einbau dieser Naturgefahr in die alltägliche Lebensweise. Das ist ja das Ziel der Hazard-Kommunikation. Es ist permanent im Bewusstsein drin, es könnte irgendwas passieren und ich muss mich damit auseinandersetzen, muss also meine Lebensweise darauf auch irgendwie einstellen. Obwohl ich weiß, es gibt eine gewisse Unsicherheit, wir wissen nicht genau, wann das nächste extreme Ereignis passiert. Wir wissen auch nicht, wie stark das sein wird, aber es kann halt jederzeit passieren. Das ist so der Kern des Hazard-Konzeptes.
Und worin besteht denn der Unterschied zwischen Risiko- und Hazard-Kommunikation?
Im Unterschied zu dem Risikokonzept gibt es eben noch diese grundsätzliche Identifikation damit. Und dafür muss eben auch Kommunikation permanent erfolgen. Das kann zum Beispiel erinnernde Kommunikation sein an ein Schlüsselereignis, eine Katastrophe, die vorher gewesen ist.
Und solche Maßnahmen, die man dann initiiert, um eben die Erinnerung daran wachzuhalten, was könnte das sein?
Ich kann Ihnen das am Beispiel von Hamburg, da haben wir das ja schon untersucht, mit der Sturmflut mal ein bisschen erläutern. Das ist journalistische Berichterstattung, die eine bestimmte Erinnerungsagenda auch setzt und die folgt eben Berichterstattungsereignissen. Das erste ist ganz logisch, das sind Jubiläen. Das sind jetzt in unserem Kulturkreis normalerweise so 5 Jahresabschnitte. Das ist die eine Sache, das ist Jahrestag. Das nächste ist Folgeereignisse, wie die nächste Sturmflut, die in Hamburg passiert. Oder jetzt im Fall von Nepal wäre es ein nächstes Erdbeben, was passiert, dass die Journalisten dieses Schlüsselereignis wieder aufnehmen und auch vor allen Dingen Vergleiche ziehen. Das wäre jetzt journalistische Berichterstattung. Mhm. Aber auch andere Formen der Kommunikation, auch fiktionale Formen, zum Beispiel Spielfilme oder Fernsehfilme auch, Bezug auf Hamburg. Da gab es dann einen Zweiteiler, Basat 1, vor einigen Jahren. Das Interessante ist, dass dieser Film nicht ganz den historischen Fakten entsprach. Und alle Historiker würden jetzt sagen, um Gottes Willen, sowas darf man doch nicht senden. Aus Sicht des Hazard Managements war das ein Glücksfall. Denn ein solcher Film, gerade wenn er sich mit der Erinnerung reibt, die die Leute haben, führt zu Folgekommunikation. Ja? Also es ist nicht nur die mediale Berichterstattung, das ist sozusagen nur der Impuls. Es geht um die Folgekommunikation, die eben in sozialen Gruppen stattfindet, die auch in Familien stattfindet. Und je stärker der Impuls ist, über das zu sprechen, was man selbst erlebt hat, umso besser.
Sie haben schon angesprochen, dass Journalisten für einen bestimmten Bereich der Risikokommunikation zuständig sind. Wer betreibt denn noch Risikokommunikation?
Ja, die Journalisten leiten nicht die Risikokommunikation. Das ist ja auch immer ein großes Missverständnis. Die betreiben Journalismus und die machen auch Katastrophenjournalismus, die machen Berichten über bestimmte Ereignisse, die sie für berichterstattenswert halten. Die tatsächliche Risikokommunikation, wenn Sie sagen, wer das leitet, das müssen andere Instanzen sein. Das sind dann wahrscheinlich auch etwas, was eher in Richtung PR oder Öffentlichkeitsarbeit gehen würde. Das sind die Behörden, die dann dafür zuständig sind. Oder es sind auch bestimmte Institutionen, die das auf ihre Fahnen geschrieben haben, wie die sogenannten BOS, die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. Und da gibt es auch immer wieder ein Spannungsverhältnis zwischen dem Journalismus und diesen BOS. Denn die BOS haben ganz bestimmte Erwartungen an den Journalismus, die der nicht unbedingt erfüllen kann und auch nicht erfüllen will und auch nicht erfüllen muss.
Können Sie erläutern, was das für Erwartungen sind?
Ja, also die BOS möchten gerne, dass kontinuierlich über dieses Risiko berichtet wird, dass nicht nur über ein akutes Ereignis berichtet wird, sondern auch über das, was dann in der Region weiter passiert, dass über Maßnahmen berichtet wird. Das macht der Journalismus auch, aber er macht es nicht permanent, sondern es muss jeweils einen Berichterstattungsanlass geben. Ja, also es ist, denke ich mal, es ist eine falsche Erwartung. Das ist etwas, was daraus resultiert, dass eigentlich die Funktionsweise des Journalismus nicht kennen.
Um auf die Medien zurückzukommen, die Medienlandschaft verändert sich ja durch das Web 2.0 und verändert sich dadurch dann auch die Risikokommunikation?
Auf jeden Fall, weil ja die verschiedenen Akteure, die daran beteiligt sind, das sind ja eben diese BOS, das ist natürlich auch der Journalismus, das sind aber auch eigentlich Bürger, ne? Also die Zivilgesellschaft, die hat plötzlich die Möglichkeit, damit reinzugehen. Wir untersuchen das jetzt gerade hier am Beispiel von Dresden, Elbe-Hochwasser, dass wir schauen, wie funktionieren diese Kommunikationsplattformen und wie engagiert sind die Bürger. Das ist natürlich auch unterschiedlich. Und das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass natürlich auch diese ganzen Organisationen die Möglichkeit haben, Plattformen einzurichten, Webseiten einzurichten oder in die sozialen Medien zu gehen und sozusagen direkt zu informieren über neue Entwicklungen, ohne dass, also die der Journalismus jetzt nicht direkt aufgreifen würde.
Sie haben es ja gerade eben schon angesprochen, dass Sie das derzeit auch untersuchen, denn Sie leiten ja das Seminar momentan an der Technischen Universität in Dresden, das sich mit der Hazard-Kommunikation bei dem Elbe-Hochwasser beschäftigt. Und Ihre Studenten sollen dabei selbst ein Forschungsprojekt durchführen. Würden Sie uns vielleicht noch mal kurz erläutern, worum es genau dabei in diesem Projekt geht?
Also wir haben, das ist der gesamte Masterjahrgang, die jetzt also im zweiten Semester sind, die dieses Projekt gemeinsam durchführen. Es ist ein integriertes Projekt. Das heißt, es gibt eine Rahmenfragestellung, die sich danach richtet, wie hat sich die Wahrnehmung des Hazards seit 2002, als also dieses große Schlüsselereignis in Dresden gewesen ist, verändert.
Das hört sich sehr interessant an. Um nochmal auf die Medien zurückzukommen, wir hatten es ja auch schon vorhin von den Filmen. Welche Medien spielen da noch so eine große Rolle?
Also jetzt hier mit Bezug auf Dresden weiß man, dass Twitter zum Beispiel eine sehr große Rolle gespielt hat. Und auch Facebook in der akuten Krisensituation. Aber das wichtigste Medium war hier in Dresden das Fernsehen.
Okay.
Tatsächlich, interessanterweise. Also hätte ich jetzt angenommen, dass es das Radio gewesen wäre, also das wäre jetzt meine These gewesen. Aber es gab schon mal eine Vorstudie, die der Kollege Donsbach hier in Dresden durchgeführt hat und da ist ganz klar rausgekommen, dass das Regionalfernsehen das wichtigste Medium gewesen ist.
Das hört sich wirklich interessant an. Um nochmal ganz kurz auf ein anderes Thema zurückzukommen. Wie schafft man es denn einerseits, ein Risiko wie etwa das eines Erdbebens zwar einerseits ja auch im kollektiven Gedächtnis zu behalten und dabei andererseits ja keine Panik zu erzeugen?
Ja, das ist natürlich die große Herausforderung der Hazard-Kommunikation, wo ich Ihnen jetzt noch kein Rezept bieten kann. Aber ich kann mal darauf verweisen, dass in sehr stark betroffenen Kulturen, wie das zum Beispiel in Japan oder in Mexiko ist, ne, wo Regionen, die von sehr vielen Geohazards betroffen sind. Also in Japan kann ja jederzeit ein Erdbeben passieren, kann ja auch jederzeit ein Vulkanausbruch passieren. Gibt es, denke ich, eine traditionell größere Gelassenheit, mit diesem Hazard umzugehen? Und das ist gesund. Also einerseits sich bewusst zu sein, es kann was passieren und eben auch zum Beispiel Bauweisen dem anpassen. Ne? Wenn wir diese klassische japanische Bauweise mit den ganz dünnen Papierwänden betrachten, das ist etwas, was komplett auf ein mögliches Erdbeben ausgelegt ist. Es kann mir nichts passieren, wenn ich in so einem Haus bin und es fällt zusammen, weil es ist so leicht. Denn hingegen, wenn ich jetzt in einem Steinhaus bin, was darauf nicht ausgerichtet ist, dann kann ich davon erschlagen werden. Ja? Und das ist diese Identifikation mit der Gefahr, die sich in diesen alltäglichen Lebenspraktiken dann auch widerspiegelt. Und das ist eigentlich das Ziel.
Okay.
Auf gar keinen Fall Panik zu erzeugen.
Okay. Eine Frage haben wir noch, und zwar der Klimawandel spielt ja auch momentan immer eine größere Rolle, beziehungsweise wird sehr viel in den Medien diskutiert. Wird sich die Rolle der Hazard-Kommunikation in Bezug auf den Klimawandel in näherer Zukunft denn auch verändern?
Ja, wobei der Klimawandel etwas Besonderes ist. Also ich beziehe mich jetzt mal auf Harald Heinrichs, der den Klimawandel als einen antizipierten Hazard bezeichnet hat. Ne? Normalerweise ist in dem Hazard-Konzept ist das Schlüsselereignis und die Erinnerung daran extrem wichtig.
Mhm.
Ja, das ist so eine Vorbedingung dafür. Das haben wir aber bei Klimawandel. Wir haben bei Klima keine Einzelereignisse wirklich direkt darauf zurückführen. Es ist eine andere Form und man hat sich ja inzwischen auch von dieser Katastrophenterminologie verabschiedet, weil man das so nicht mehr wirklich framen kann. Hat sicherlich viele Berührungspunkte. Das Problem ist nur, dass wir, was die Klimafolgen betrifft, noch unsicher sind, als diese regionalen Geohazards betrifft. Und man kann aber sicherlich eine Verbindung ziehen zwischen regionalen Geohazards und dem Klimawandel, weil sich diese Naturgefahren sicherlich verändern werden. Ne? Also die Entstehungsbedingungen von Extremereignissen verändern sich, auch wenn sich das Klima verändert. Und das muss man halt beobachten, ob jetzt plötzlich vielleicht Starkregen sogar eine viel größere Relevanz erhält, als es nur ein Sturmflut eigentlich ist, für Hamburg zum Beispiel. Ne?
Super, sehr interessant. Ein schönes Schlusswort. Und damit wären wir auch schon durch mit unseren Fragen und möchten uns auf jeden Fall ganz herzlich für das tolle Interview und für Ihre Zeit bedanken.
Ja, keine Ursache.
Sie hörten eine Produktion der Lehrredaktion des Sommersemesters 2015 im Studiengang Wissenschaft, Medien, Kommunikation am Karlsruher Institut für Technologie. Redaktion und Schnitt:
Andrea Renz und
Melissa Hoffmann.
Seminarleitung: Cornelia Farwig und Philipp Niemann. Die Episoden dieses Podcasts sind online verfügbar unter www.wmk-blog.de/scicom.